Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Kevin. Wie geht's dir, wie war's Wochenende?
Wochenende war schön. Ich bin ein bisschen müde. Ich hatte die Zeitumstellung aus dem Nichts gekriegt. Ich habe das gestern war ich so wach im Bett irgendwie, weil ich dann so lange geschlafen habe in der Nacht davor, dass ich mir noch habe so eine Serie gerade geguckt, dass ich mir die noch zu Ende angeguckt habe. Und,
welche Serie?
Grand Army heißt sie auf Netflix.
Aha.
Ist ganz geil gemacht. Geht um so eine Schule in Brooklyn. Und da werden so, ich würde mal sagen, so 5 Stories von Schüler und Schülerinnen beschrieben, so ein bisschen Coming-of-Age-mäßig. Alles passiert so ein bisschen im Rahmen eines Attentats, das in der Stadt passiert. Und ich mag so Coming-of-Age-Sachen. Und das hat mich irgendwie so gepackt, dass ich mir dann gestern doch nochmal bis tief in die Nacht die letzten beiden Folgen angeguckt habe.
Na, klingt aber gut. Ich bin mal gespannt. Ich habe in letzter Zeit wenig Zeit zum Seriengucken gehabt, habe gerade so eine Liste an Sachen, die ich noch gucken wollte, die ich nachhole. Im Moment bin ich bei Haus des Geldes, Staffel 4. Ist das ja, glaube ich, ne, die letzte, die, der kommt ja jetzt noch eine Finale, glaube ich, und so. Und das ist diese Serie, die eigentlich perfekt in Staffel 1 war. Und dann die Kritiker ja sich die zerfleischt haben dafür, dass sie weiterging und die quasi die ganzen Drehbuchautoren wahrscheinlich überrascht waren, dass es weiterging. Muss ich aber sagen, dass ich die vierte gut finde bisher. Es macht Spaß. Es ist ein bisschen weniger Finesse, aber dafür mehr Wumms. Aber es macht irgendwie, es ist gut gemacht.
Ja, ich weiß, dass das eine sehr beliebte Serie ist, aber irgendwie bin ich da nie mit warm geworden. Ich glaube, ich habe so 2 Anläufe habe ich der mal gegeben und dann aber irgendwie einfach, weiß ich nicht, habe mich nicht gecatcht. Vielleicht war ich auch in der falschen Mood, vielleicht liegt es an mir.
Und das ist die beste Überleitung, die wir zum Feedback der letzten Woche haben können. Vielleicht liegt es an dir, Kevin, denn es gab eine Menge, sagen wir mal so, es war mal wieder so weit, du hast wieder ein bisschen kassiert.
Ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Müssen wir uns Sorgen darüber machen, Kevin, hast du keine Ahnung, was vor dem letzten Disaster-Song Sick so los war? Oder
ja.
Oder nicht? So, was ist da los?
Doch, ich glaube schon, dass ich auf dem Schirm habe, was der junge Herr so gemacht hat an Musik davor. Und ich glaube, das ist einfach mal unserer Social-Media-Strategie zum Opfer gefallen, dass mir da gesagt wurde, dass ich keine Ahnung habe, was der junge Mann bislang in seiner Karriere gemacht hat. Weil wir die These ja immer, oder Zitate zu These, ziemlich stark vereinfacht auf Instagram posten. Und wenn da dann steht, dass mir das lange gefehlt hat, linker Rap, dann ist das natürlich erstmal
unglücklich.
Erstmal ein Schlag ins Gesicht von vielen sehr guten Rappern hierzulande, die das seit einigen Jahren erfolgreich machen, wie Pearl MC oder Waving the Guns, die mir auch immer mal wieder gut gefallen, oder auch Vandalismus. Aber ich glaube auch, dass die Leute, die das geschrieben haben, die Folge nicht größtenteils nicht gehört haben und unsere Diskussion dazu nicht kennen. Und dementsprechend sei da nochmal gesagt, es war einer der ersten Songs, die ich musikalisch so von vorne bis hinten einfach für mich persönlich sehr geil finde, weil es so ein bisschen das ist, was ich gerade einfach höre und gut finde. Und wenn das dann auch noch mit Messages verpackt ist, dann oder versehen ist, dann kriegst du mich richtig. Und das war so ein bisschen der Grundtenor. Aber ja, ich habe die Kommentare gesehen, dachte mir auch so, auch unglücklich. Aber was soll's, die haben es wahrscheinlich einfach nicht gehört.
Ja, also Pöbel MC, schöne Grüße an der Stelle, hatte ja deine schlechte Informationsbasis kritisiert, was wir, glaube ich, hier auf jeden Fall mal klären können, was ja totaler Quatsch ist. Aber die These an sich ist natürlich schon steil gewesen und vielleicht auch in der Sendung, egal, also ich muss ehrlicherweise sagen, als wir es gemacht haben, habe ich auch in der Sekunde gedacht, boah, das ist ein bisschen steil formuliert, und als ich es dann auf einem Zettel gelesen habe, habe ich gemerkt, okay, das kann nur nach hinten losgehen. Denn es ist ja sowohl dir als auch mir klar, das hast du ja auch schon gesagt, dass es viele gute und spannende Leute gibt. Deswegen ist dieser Superlativ von die Erste oder endlich oder so, das ist ja totaler Quatsch. Und ehrlicherweise auch die ganze Diskussion da drumherum, denn es geht darum, dass wir uns, glaube ich, gemeinsam darüber freuen, dass es solche Songs gibt mit solcher Botschaft und das steht im Vordergrund und nicht, wer jetzt der Erste war oder wie lange es das gibt. Das ist ja einfach, das wissen wir alle, dass das Quatsch war, dass man dir das da vorgeworfen hat, finde ich. Schöne Grüße an jeden, der das da so quasi kommt. Das ist ja dann auch wie immer bei solchen Sachen. Wirf ihnen etwas hin und sie freuen sich drauf, wenn sie draufdaschen können. Vor allen Dingen bei Leuten in der Redaktion mit dem Namen Kevin, habe ich das Gefühl.
Ja, ja, das ist dann immer, das ist dann nochmal leichter, einen schimpfischen Kommentar zu finden. Das
so, war wieder ein richtiger Kevin, den du da hingelegt hast.
So ein Kevin, ey.
Ein Patrick hat mir geantwortet auf die These. Schöne Grüße an Patrick. Patrick Tiede. Ich bin bei ihm immer gar nicht so sicher, was er jetzt gerade alles macht. Ich glaube, im Moment ist er Chef von Chapter One, aber auch noch von 16 anderen Labels.
Was gibt's denn noch alles? Das Maschine.
Das Maschine ist ein Teil davon, das ist ja so eine Management.
Walk This Way.
Walk This Way ist ein Label, es gibt noch wieder ein neues Label, macht auch Management über das Maschine, glaube ich, für zum Beispiel AK außer Kontrolle. Also ehrlicherweise, bei ihm bin ich mir auch nie ganz so sicher, weil ich kenne auch ein bisschen seines Privatlebens, das hier nicht hingehört, aber wie der das so hinkriegt.
Gibt es noch auf keinen Fall?
Nee, ich glaube, das gibt es nicht mehr.
Okay.
Dafür gibt es aber, glaube ich, Walk This Way. Aber siehst du, gefährliches Halbwissen, so oder so. Mhm. Also mit beiden Füßen fest in der Musikindustrie, sehr, sehr viele gute und große Sachen gemacht und, kleine Privatnotiz von mir, auch einer der besten Typen und Menschen, die ich in meiner langen Karriere im Deutschrap kennenlernen durfte, weil er einfach ein guter ist. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass er quasi auf unsere These mit reagiert hat und meinte zum Beispiel, es ging ja darum, dass deutscher R&B hat noch nie funktioniert, war die These. Schöne Grüße, Anni. Es war ja quasi von dir mit hier initiiert, dass wir das zur These machen und mal drüber diskutieren. Und es wurde recht informativ und ich glaube auch recht vielseitig. Ich habe ja bei mir auch so in meiner Story da ein bisschen was so gemacht und so. Und es wurde heiß diskutiert und das mochte ich. Und lange Rede, kurzer Sinn. Patrick Tiede sagt, R&B funktioniert in Deutschland, wenn du nicht R&B auf die Verpackung schreibst. Leider, musikalisch sind einige Hits der letzten Jahre aus dem Rap eigentlich R&B-Songs. Damit bringt das eigentlich auf den Punkt, was wir damals auch schon besprochen hatten.
Ja, eigentlich schon so. So traurig es ist, ne?
Ja,
aber
genau.
Das überschneidet sich auch, finde ich zumindest, ein bisschen mit dem Feedback, was wir von Matteo von Culture Candela bekommen haben, der scheinbar anders gemacht hat als die Leute, die mir gesagt haben, was für ein Kevin ich doch sei. Und hat, glaube ich, die Folge wirklich gehört und dann kommentiert. Mhm. Er hat nämlich geschrieben, nein, wird es auch nie geben, genau aus demselben Grund, aus dem Schlager oder Volksmusik in den USA nie in der Breite funktionieren werden. Die dekadenlange Sozialisierung mit der Musik fehlt. Selbst in den USA, wo es Roots hast, ist R&B eher eine Spartenmusik mit dem Unterschied, dass man bei 350 Millionen Einwohnern auch mit einer Sparte mit ein paar Millionen Hörern erfolgreich sein kann. Und ich finde, es überschneidet sich in dem Sinne damit, sobald R&B auf der Verpackung draufsteht, so wie Patrick geschrieben hat, ist es gleich erstmal so für viele Leute so, weiß ich nicht. So, bin ich R&B-Fan? Eigentlich eher nicht. Wenn Pop oder Rap draufsteht, dann ist es vielleicht direkt schon mal zugänglicher für einen selbst. Und
ist ja aber auch ehrlich ein ganz, ganz logischer Effekt, den jeder in seiner. Guck mal, ich erkläre dir was. Ich habe Zahnpasta gekauft am Wochenende. Und ich habe meine Zahnpasta, die ich immer kaufe, die gab es nicht. Und die ich ehrlicherweise nicht unbedingt aufgrund von Stiftung Warentest oder sonstigen Bewertungen, sondern irgendwie aufgrund von Form und Verpackung kaufe.
Na klar.
Da bin ich ehrlich. Weil ich sehe jetzt nicht den großen Unterschied zwischen 3, 4 Marken, die es da gegeben
hat. Ich habe Detailfragen dazu, Nico.
Ja, kannst du gerne machen. Ja, mach sie.
Bist du dann auf so Gadgets aus? Also so bist du dann direkt getriggert, wenn da draufsteht, mit Aktivkohle, die nochmal richtig alles abschrubbt und so weiter und gleich bleacht, oder bist du wirklich nur auf Look aus? Aber wenn dann so die Zahnpasta schwarz ist, bist du dann gleich so, oh fancy, schwarze Zahnpasta.
Ja, und vor allem die Packung dazu hat dann vielleicht auch noch ein paar nette Streifen und dann sieht das ganz gut aus. Und am Wochenende war ich woanders einkaufen und konnte meine Zahnpasta nicht kaufen, weil es sie dann nicht gab, und dann musste ich eine andere kaufen und ich hatte echt so ein bisschen... Und das war ganz normal ein sehr gutes Premium-Produkt an Zahnpasta, das ich in der Hand hatte und hatte, ist das jetzt die richtige? Sieht auch ein bisschen unfancy aus. Und genauso ist es, glaube ich, mit R&B in Deutschland, weil er offensichtlich hier weniger Fanciness hat. Und andersrum in den USA, und das ist so dieses Beispiel, es gibt schon die Roots, es ist trotzdem eher nicht nischig, aber die Fanciness ist größer als hier. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum zum Beispiel noch ein paar andere kleine Feedbacks zu nehmen. Ferdi schreibt von Jonesmann und hält nochmal diesen Namen wieder in den Raum. Ein Künstler aus dem Frankfurter Raum, der Haftbefehl quasi entdeckt hat und eine R&B-Legende Deutschlands ist und auch nie wirklich viel Erfolg damit hatte. Und keiner weiß so genau, warum. Und dann auf der anderen Seite schreibt Deutschrap's Ghostwriter, für ihn ist Apache R&B und läuft doch. Also ihr seht, wie, also man wird da, glaube ich, auch nicht auf einen Nenner kommen. So. Und am Ende hat, glaube ich, dieser Felix eine ganz interessante Note noch dazu geführt, weil er den Begriff funktionieren definieren wollte. Vielleicht willst du das mal kurz ein bisschen zusammenfassen.
Ja, er hat gesagt, wir müssten zuerst einmal definieren, was heißt denn überhaupt funktionieren? Wenn funktionieren bedeutet, hohe Chart-Erfolge und reichweitenstarken Erfolg feiern, dann haben wir recht, dann hat R&B noch nie funktioniert. Wenn es aber um die Qualität geht, dann sei unsere These inkorrekt, denn es gäbe hierzulande ja hochwertige R&B-Musik, wie wir selber ja auch letzte Woche gesagt haben, indem wir einige Beispiele irgendwie genannt haben. Dann hat er aber die Frage in den Raum gestellt, ob R&B besser werden würde, wenn er in Deutschland im Sinne einer hohen Chartplatzierung oder großen Erfolgen, jetzt mal einfach an, keine Ahnung, Verkäufen gemessen, würde er besser werden. Und er sagt, ich glaube kaum. Und nimmt den Vergleich zu Afro-Trap, was ja hier vor 5 Jahren, würde ich mal behaupten, sehr, sehr groß wurde plötzlich, vor allem durch Ruff und Bones, würde ich mal sagen, die sich dann
2017 war das, ne?
Glaube ich, Palm of Plastic. War das nicht 2016? Kann auch 2017 sein, vielleicht sagen wir 3-4 Jahre.
Ich finde den Fakt total wichtig, weil es sich für mich auch elend lang anfühlt, aber ja. Ich glaube, es war noch gar nicht so lange her. Aber ich guck mal nebenbei, mach mal.
Ja, ne? Und er zieht den Vergleich zu Afro-Trap und sagt, Afro-Trap ist eine Stilrichtung, die im großen Stil funktioniert hat, aber mittlerweile gelten Afro-Trap-Beats schon wieder eher als verschrien hier, da man sich an einer einfachen Formel bediene. Und ich fand das ganz interessant, was er da gesagt hat, so, weil warum soll es keine Nischenmusik bleiben, wenn die Musik gut bleibt? So, warum sollte man das jetzt, ja, so ein bisschen, wie kann man es, Sellout so quasi, wieso sollte man das Ding jetzt ausbringen?
Ja, genau. Ich glaube, ehrlicherweise ist das auch die, guck mal, das ist etwas, was im großen Rap immer schon mit sich rumträgt, die Frage der Kommerzialisierung und das Verlieren des eigenen Kerns. Und im Gleichen würde es ja hier R&B auch gelten, weil wenn du R&B in seiner vielleicht ästhetisch, künstlerisch reinsten und schönsten Form machst, ob er dann wirklich erfolgreich wird und wenn er das dann wird, ob du dann nicht Sorge hättest, dass quasi wie in so einem schönen Korallenriff irgendwann jeder da rumschwimmt und mal anfassen möchte, was du da gemacht hast und du damit dann quasi deine eigene Kunst und dein eigenes Kunstwerk so ein bisschen in Gefahr bringst, dass es verwässert und sich verliert, ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Denn Afro-Trap ist, glaube ich, für mich ganz persönlich durch. Das war es auch schon ziemlich früh. 2016 war es übrigens, September 2016 ging es los mit Palm of Plastic. Ich glaube, wie heißt nochmal der junge aus Paris, ist das, glaube ich, der das damals.
MHD?
Ja, genau, MHD, der das alles in quasi angetreten hat. Ihn höre ich immer noch mal ganz gerne. Ich finde die Songs immer ganz gut. Alles Weitere und bis in die weitesten Spitzen hinaus wird dann schon immer schwieriger für mich. Und ich glaube, das wäre für R&B genauso gefährlich.
Ja, also ich finde, ich kann jetzt pauschal nicht sagen, dass ich das zu viel habe oder zu viel gehört habe. Aber was ich, glaube ich, pauschal so sagen kann, dass es für mich auf Deutsch auf jeden Fall ziemlich durch ist.
Ja.
Das kann ich, glaube ich, so unterschreiben.
Der Grund dafür kann unter anderem auch sein, dass irgendwann Wirtschaftlichkeit vor Kunst geht und damit so ein bisschen die Liebe für das Ganze verloren geht. Und ich würde sagen, damit kommen wir zur These der Woche.
Ich stell mal eine These auf. meine These.
Jeder Verse seine These, als wäre ich Martin Luther.
These. Rap ist gut für Seele und Körper.
Und das kannst du vielleicht mal kurz ein bisschen antriggern, Kevin, weil ich habe das gar nicht so viel mitgekriegt. Ich war diese Woche ein bisschen, letzte Woche ein bisschen raus und auf einmal gab es quasi ein Tweet und ich habe nur impulshaft für mich gesagt, das ist doch eine These und auf einmal habt ihr eine 6-Minuten-Sprachnachricht irgendwie in der Redaktion.
Tja, die wir uns gleich auch nochmal gemeinsam anhören werden. Dieser Tweet, den du angesprochen hast, stammt nämlich von Sarah Kidd und der hat getweetet, keine Liebe mehr in Musik. Erst einmal ein relativ kurzer und simpler Satz. Wir könnten jetzt natürlich direkt mal eins und eins zusammenzählen und sagen, ja, es geht bestimmt nur noch um Geld und man macht Fließbandarbeit, weil es ist ein Job geworden und es ist wie montags zur Arbeit gehen, so ab ins Studio, Song fertig machen, abliefern an die Plattenfirma, dann geht's auf Spotify und am Ende des Monats hat man dann Geld auf dem Konto, im besten Fall, mit dem man die Miete bezahlen kann und sich vielleicht noch ein schönes Öhrchen, ein schönes Häuschen und im Idealfall. Ganz so simpel war es dann doch nicht, denn wir haben bei Sierra Kidd nachgefragt, wie er das denn eigentlich meinte. Und er sagte, okay, Jungs, dann schnallt euch aber mal ein bisschen an, denn da muss ich ein bisschen ausholen. Und dann haben wir eine recht lange Sprachnachricht bekommen.
Ja, ich würde sagen, dann spiel sie doch einfach mal ab. Und wir lehnen uns jetzt mal zurück. Ihr müsst euch das so vorstellen, in der Produktion läuft es ja so, wir sitzen ja jetzt so mit dem Mikrofon gegenüber und damit wir das Ganze jetzt auch quasi für uns live mit drin haben, muss jetzt einer von uns mein Handy in die Hand nehmen und das 6 Minuten ans Mikrofon halten. Und ich bin's nicht. Ihr selber hört aber dann in der geschnittenen Version natürlich, dass wir die vernünftige Spur noch drüber gelegt haben. Aber jetzt muss Kevin 6 Minuten den Arm hochhalten.
Kennst du das aus dem Fitnessstudio, wenn man dann so eine 1-Kilo-Hantel oder sowas in der Hand hat und sagt so, ach, das ist ja ganz leicht. Aber wenn man dann so zum 20. Mal den Arm in 90-Grad-Winkel hebt mit dieser Kilo-Dings, dann denkt man auch so, oh, reicht.
Leg dir so 4, 5 Bücher darunter, mach die Sprachnachricht auf und dann hören wir jetzt zu, was Sierra Kidd zur These der Woche sagt. Keine Liebe mehr in Musik. Die wir übrigens genauso lassen, weil es sein Tweet war.
Und zwar habe ich getwittert, keine Liebe mehr in Musik. Und damit meine ich, dass als ich ein kleines Kind war, ich muss ein bisschen ausholen, es tut mir leid, damals, als ich ein kleines Kind war, habe ich MTV geschaut und Viva und diese ganzen Sachen. Und habe gedacht, oh mein Gott, da will ich hin. Da will ich hin, ich will an die Spitze, ich will genauso sein wie diese Menschen. Und vor allem habe ich Artists gefunden in meinem Leben, mit denen ich mich sehr krass identifizieren konnte. Und ich habe immer gedacht, boah, wenn ich irgendwann mal da oben bin, dann werden der und ich Freunde sein, weil wir ganz genau gleich denken. Und das war so ein bisschen für mich die Liebe hinter der Musik, ja. Diese Artists zu sehen, die genauso sind wie ich. Und zu sehen, dass ich mich voll gut mit denen verstehen würde, wenn ich auch da oben wäre und so weiter und so fort. So, das Problem aber daran war, irgendwann habe ich es relativ weit geschafft, ne? Also, ich weiß, der Mainstream würde sagen, ich bin immer noch niemand. Und die Leute aus dem Block, wo ich herkomme, sagen, ich bin der größte Superstar. Aber ich habe es für meine Verhältnisse habe ich es relativ weit geschafft. Ich habe jeden Menschen in Deutschland kennengelernt, jeden Rapper, jeden Rapstar, jedes Idol, was ich hatte, habe ich kennengelernt irgendwann in meinem Leben. So in Deutschland. Und mir ist klar geworden, dass das gar nicht Menschen sind, die so sind, wie man denkt, wie sie sind, sondern dass das halt alles Schein ist, ne? Alles. Es ist alles einfach nur Schein und es gibt sehr, sehr wenig Menschen, die wirklich zu 100% genau das sind, was sie nach außen hin vorgeben zu sein. Ich würde mich natürlich dazu zählen und ganz, ganz wenige andere. Aber die meisten Menschen eben nicht. Und ich habe das so oft gehabt, dass ich Leute gehabt habe, von denen war ich der größte Fan, dann habe ich sie kennengelernt und das waren die größten Spastis. Und das ist mir sehr, sehr oft passiert. Sehr, sehr oft. Das hat dann ein bisschen mir so die Liebe weggenommen und die, ich sag mal, Naivität der Fans hat mir ein bisschen die Liebe weggenommen. Dass ich manchmal mit Leuten geredet habe, mit Fans, ich bin ja sehr, sehr, habe sehr engen Kontakt. Ich habe einen Discord-Kanal, wo ich jeden Tag mit neuen Fans spreche von mir. Und ganz viele Leute sagen immer, ich kenne dich, du bist genauso wie das und das und du bist so und so und du bist das und das und das. Und ich sag immer, ey, du kannst gar nicht wissen, ob ich so und so bin oder ob ich wie du bin. Weil alles, was ich dir sage, könnte eine Lüge sein und du wärst einfach drauf reingefallen. Und keiner von euch kann checken, ob das wirklich wahr ist, was ich sage oder nicht. Als Beispiel, Ich habe in meiner letzten Dokumentation gesagt, dass ich in diesem Blog groß geworden bin. Ich meine, das ist jetzt wirklich so, aber ich will halt jetzt niemand anders in die Pfanne hauen, deswegen nehme ich mich selber einfach als Beispiel. Und es könnte ja auch sein, dass ich diese Tags, die da an den Wänden waren und diese Graffitis, die an den Wänden waren, wo überall Kids steht und 25 und was weiß ich, dass ich das alles selber gemacht habe. Hätte auch sein können, ich hätte das alles selber gemacht. Und danach hätte ich gesagt, guck mal, das bin ich. Und worauf ich hinaus will, ist, die Rapper und die Labels verkaufen dir eine Illusion. Die verkaufen dir ein Leben und einen Traum, der so nicht existiert. Ich spreche ganz oft mit Fans, die ganzen Rapper nicht kennen persönlich. Und die sagen, glaubst du, zum Beispiel Flair hat schon mal jemanden umgebracht oder solche Sachen, weißt du? Und das ist halt diese kindliche Naivität da drin. Und das ist sehr schön, immer das so mit anzuhören. Aber man weiß halt, wie die Realität ist, wenn man älter wird. Und je älter ich wurde, desto mehr hat diese Szene an Glanz verloren. Und desto mehr haben diese Träume an Glanz verloren. Und man sieht immer mehr hinter die Fassade. Und je mehr man hinter die Fassade blickt, desto depressiver wird das Bild in der Rap-Szene. Und ich glaube nicht, dass es nur die Rap-Szene ist. Ich glaube, jede Szene allgemein ist so. Musikszene, ich denke mal, Fashion-Szene ist genauso. Und die ganzen anderen auch. Vieles verkauft dir eine Illusion. So. Und das finde ich halt sehr schade. Ich versuche da natürlich gegenzuhalten, aber es ist sehr schwer als einzelne Person. Ich gebe natürlich mein Bestes, aber ja, man fühlt sich oft, als wird nicht mit gerechten Karten gespielt, weil ich spiele nur mit meinen echten Emotionen, mit meinem echten Ich, und andere Leute malen irgendwelche Fantasiecharaktere sich aus. Jetzt ist halt die Frage, findet man das schlimm, findet man das nicht schlimm, dass es so ist, ne? Ich persönlich finde das sehr schade, aber die Fans werden das ja niemals rauskriegen, sondern die Fans werden ja immer da drauf gucken, auf dieses Kartenhaus, sag ich mal, und sagen, oh mein Gott, guck mal, das ist ein riesiger Palast. Und es passiert nur in den seltensten Fällen, dass das Kartenhaus zusammenfällt, wie jetzt gerade ganz prominent im Fall Bushido zum Beispiel. So, und das ist das Ding. Das ist das Game, meine Freunde. So ist es. Herzlichen Glückwunsch. Die Rollies eurer Lieblingsrapper sind fake. Das ist, was es ist.
Es ist schon ein ganz anderer Ansatz, wie du schon am Anfang gesagt hast, als das, was ich erwartet hätte. Weil es aber auch den Weg von dem Typen beschreibt, und das finde ich am Anfang so interessant. Ich könnte gleich mal der Frage weiter formulieren, aber ich fasse mal kurz für mich zusammen. Typ, der gerne so, der die Stars geil findet und deswegen denkt, ich will mit denen chillen, weil wir verstehen uns bestimmt super. Mhm. Das ist schon so ein Gefühl, das ich nie hatte. Hast du sowas früher gehabt? Hast du, weil ich, das ist ja ehrlicherweise das, was bis heute bei jede Fankultur überall trägt. Mhm. Die Stories da, Bones MC ist einfach ein Musterbeispiel dafür. Die Stories von Bones MC geben ja jeden Tag 500.000 Menschen das Gefühl, oder wie viele Zuschauer das jetzt hat mittlerweile, weiß ich nicht. Aber geben ja jeden Tag diesen ganzen Leuten das Gefühl, ey krass, es ist so, als wenn ich mit dem chill und wenn wir uns kennen würden, wir würden uns super verstehen, weil ich denke, genauso wie Bones, wir sind bestimmt mega coole Homies und deswegen bin ich an ihm dran.
Ich kiff genauso gern wie Bones, wir würden uns bestimmt super verstehen.
Ja, genau, so ein lapidarer Kram, stimmt schon.
Ja, genau. Ich wollte eigentlich auch direkt mit einer Frage an dich starten, aber du hast sie schon direkt beantwortet, weil du bist ja jetzt auch schon einige Jahre in diesem Game. Du wirst ja bestimmt auch Momente gehabt haben, wo du so quasi vielleicht enttäuscht warst oder vielleicht gedacht hast, es wird anders laufen, als es dann letztendlich war. So romantischer.
Ja. Also ich glaube, wenn ich kurz reingehen kann, dann es hängt so ein bisschen damit zusammen. Also zum Glück habe ich, wie gesagt, dieses Fangefühl nie wirklich gehabt. Mhm. Das hat mich, glaube ich, auch oft beschützt. Ich habe viel mehr aus Neugierde gearbeitet und weniger und auch nie wirklich aus dem mal chillen oder mal Teil davon sein, sondern ich bin neugierig gewesen. Ich wollte wissen, wie sind die Typen, deren Mucke ich höre? So, was sind das für Typen? Deswegen war meine Enttäuschung auch nicht so groß über vieles. Es war immer mehr so ein Aha, okay, alles klar. Jetzt weiß ich, was deine Prioritäten sind. Oder ja, okay, jetzt weiß ich, wie es bei dir hier im Hintergrund abläuft. Aber auch manchmal halt sehr beeindruckt gewesen. Ich habe halt viele tolle Erfahrungen gesammelt und auch viele überraschende, aber auch sehr viele schon, muss ich, also enttäuschend ist da zu viel, aber welche, von denen ich schon voll verstehen kann, wenn man aus dem gleichen Enthusiasmus und dem Feuer in die Sache reinspringt, die dich halt voll auf den Boden der Tatsachen schmeißen.
Mhm. Also ich glaube, so als Jugendlicher hatte ich das ganz bestimmt, dass ich gedacht habe, mit dem würde ich mich bestimmt gut verstehen, weil wir haben den gleichen Humor oder wir kommen aus einer ähnlichen Lebensrealität oder so. Später musste man dann eigentlich so feststellen, dass es eher, man hat ja nicht zufällig den gleichen Humor oder so, sondern man dadurch, dass man irgendwie Fan ist oder Idole hat oder Leute gut findet, so sei es die Musik oder man findet sie unterhaltsam in ihrer vermeintlichen Freizeit, wenn dann irgendwie, was weiß ich, Blogs oder sowas hochgeladen werden, dass man sich, glaube ich, einfach so auch einen Teil den Humor aneignet, weil man das sympathisch und lustig findet und so weiter. Weißt du, man ist nicht gleich, sondern man wird eher gleich oder man wird beeinflusst, geinfluenced, so im besten Sinne. Und in dem Sinne hat man, glaube ich, auch den Glauben, dass man sich gut verstehen würde. Ich wurde aber dann später, als ich dann in diese Berufswelt reingeschlittert bin, eher selten enttäuscht, weil ich glaube, ich mit der Zeit schon ein recht realistisches Bild aufgebaut habe, wie das so abläuft.
Guck mal, darf ich kurz mal ausholen, weil ich habe gerade einen sehr interessanten Gedanken dazu, der fast schon wieder zu einer Glaubensfrage der Generation wird. Wenn du dir überlegst, du bist in den 90ern Hip-Hop-Fan, dann ist die Hip-Hop-Welt, die Rap-Welt eine andere. Dann ist der Star, also aus dem Rap heraus, ich mache jetzt ganz platt und ganz klischeehaft, auf der Jam, auf der du auch mit chillst, mit den 100 anderen Leuten im Raum, ist der halt ein bisschen krasser rappen kann, weil der da auf der Bühne steht. Und dann ist dein erster Impuls, ich will auch so krass sein wie der, weil ich so krass rappen will und will seinen Respekt haben und dann chill ich mit ihm und das ist cool. Und das hat sich über die Jahre, je größer und bekannter und je mehr Generationen dazugekommen sind und je mehr der Fokus gesellschaftlich auf Rap drauf ging, mir fehlen ein bisschen die Worte im Motormorgen, hat sich das so verändert, dass es mehr zu einem Fan-Star-Ding geworden ist, was heute seine Extreme in den Superstars hat, die wir haben, die ja, muss man wirklich sagen, wenn, keine Ahnung, Shirin David noch vor Corona irgendwie einen Videodreh in Berlin hat und da sind auf einmal 5000 Kinder oder bei Capital Bra wird ein Mediamarkt zugemacht, weil eine Autogrammstunde aus dem Nähtenplatz, das ist einfach Michael Jackson und Boygroup-Level, so, das ist ein Tokyo Hotel, scheiß dagegen. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Level. Und das wiederum führt ja dazu, dass der Fan, und das ist das, um auf dieses keine Liebe zu kommen, seine Liebe für das, was da passiert und der Protagonist, also der Star, die Liebe für das, was er da macht, so schon über die Zeit auch verändert hat. Denn es wird halt für den Star mehr Business und für den Fan wirklich mehr Anhimmelung, also Star-Kult. So. Und da kann ich ihn voll verstehen. Weil ich glaube, dass schon auch, wenn du lange, selbst wenn du länger dabei bist, aber du keine Sozialisierung aus einer Zeit hattest, wo der Weg zwischen dir und den anderen nicht so groß war oder es nicht um Statussymbole und um Superstar-Appeal, sondern um Skills, um vielleicht Kultur, vielleicht Szene oder sowas ging. So, dann verlierst du diese Liebe für die Musik, in diesem Fall für den Rap. Verstehst du, was ich meine? Also ein bisschen komplex, aber das ist, ich fand das eben, also ich mag den Gedanken gerade so ein bisschen runterzubringen. Das heißt eigentlich nichts weiter, als dass früher doch nicht alles schlecht war. Nee, aber dass die Ideen, die du so ein bisschen so vielleicht dieses, guck mal, wenn du dich heute mit Leuten darüber unterhältst, die früher dabei gewesen sind und die dann heute darüber fluchen, was heute so ihnen fehlt. So. Es ist ja schon sehr viel marktgetrieben heute und sehr wenig aus Liebe gemacht.
Ja, safe. Es gibt übrigens zwei Momente, die mir direkt in den Kopf geschossen sind, als du gesagt hast, hier Capital Bra legt den Mediamarkt lahm und so weiter. Mhm. Und die ich gerne, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, weil du gerade so im Modus warst. Alles gut. Es gab zwei Situationen, an die ich direkt denken muss, einfach so, um die Dimension vor Augen zu führen. Einmal gab es hier in Hamburg vor ein paar Jahren so eine mini kleine Ausstellung von Wesh und von, oh Gott, war das Frost? Ich glaube schon. Auf jeden Fall zwei Sprüher-Künstler aus dem 187-Umfeld haben eine kleine Ausstellung gemacht und das waren zwei Veranstalterinnen, die diese Galerie so ins Leben gerufen haben und die Polizei kam auf die zu und hat gesagt, ey, kommt Bones und wenn ja, macht er eine Insta-Story. Und sie so, ja, also wir haben ihn eingeladen und er meinte, er kommt. So, und er wird, und die Polizei meinte, er wird bestimmt eine Insta-Story machen. Und so, ja, und dann musste das komplette Sicherheitskonzept überarbeitet werden, weil sie nicht verantworten konnten, dass auf einem Sonntag plötzlich heftig, 850 ne? Jugendliche innerhalb von 30 Minuten auflaufen, weil so hat die Polizei ungefähr gerechnet. Und da braucht es auf einmal ganz neue Fluchtwege und so weiter. Und ich glaube, später wurde es dann so geregelt, Bones darf kommen, aber er darf erst ein später Videos aus der Galerie posten oder so.
das ist aber, krass, Alter. Ich bleib dabei, Superstar.
Genau, und jetzt nochmal eine Spur größer in meinem Blick. Es war so, du wirst dich ganz genau 1:1 an das Splash erinnern, wo wir waren, wo in der gleichen Zeit wirklich parallel dazu G20 in Hamburg tobte.
Ja, genau.
Und das war so 1-2 Wochen danach, glaube ich. Vielleicht kann auch 3-4 gewesen sein. War ich wieder zu Hause in meiner Hamburger Wohnung. So, und es war dunkel. Ich gucke so aus dem Fenster heraus und mir ist die ganze Zeit ein Helikopter aufgefallen, der auf einer Stelle schwebte. Unweit von meiner Wohnung. Und dann gucke ich so raus und ich denke mir, warum bewegt er sich nicht? Und ich dachte, das muss irgendetwas mit G20 zu tun haben, noch irgendwie was danach, dass er irgendwas beobachtet oder so. Und hab dann auf Twitter so versucht herauszufinden, was das ist. Hab's nicht geschafft, nur dass Leuten das auch aufgefallen ist, dass er genau über einen Altonaer Bahnhof schwebt. Und hab dann am nächsten Tag beim NDR gelesen, dass es sich um eine KMN-Autogrammstunde gehandelt haben soll, die so aus den Bahnen geraten ist, weil so viele Jugendliche da waren, dass es polizeilich beobachtet worden ist. Also da. Total verrückte Dimension.
Ja, und dann wiederum kann ich Sierra Kid, der ja schon auch ein sehr, also hochkünstlerischer Typ und auch sehr emotionaler Typ ist, voll verstehen, wenn in diesem Mix aus, und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, also oder nur kurz, was es bedeutet, Persönlichkeiten zu treffen, hinter die Fassaden zu gucken, die Wahrheit des Business für sich einzuordnen im Vergleich zu dem, was ich vielleicht an der Fassade wahrnehme. Also das alles kann dazu führen, dass du ein bisschen struggles und als Fan vielleicht diese Naivität lieber behalten solltest und als Protagonist halt schon auch lernen musst, damit umzugehen, dass es halt mehr ist als nur wir sind alle in einem Raum und sind alle cool miteinander und das ist alles Hip-Hop. Obwohl, dann bin ich wieder bei meinem Satz, früher war alles besser. natürlich auch nicht, weil es da oft Twists gab, aber wahrscheinlich dieses romantische Gefühl der Liebe oder aus Liebe Dinge zu machen, war da noch vielleicht noch ein bisschen unverdorbener, als es das vielleicht heute sich dann offensichtlich auch für Sierra Kid anfühlt. Ich schließe das Ganze, würde ich sagen, ne? Oder? Hast du noch einen Zusatz?
Eigentlich nur, dass ich mir wünschen würde, dass ihr beide euch da vielleicht mal länger drüber unterhaltet, weil ich mir das sehr interessant vorstellen könnte.
Ja, das machen. Sag Bescheid. Sierra Kid. Kriegen wir hin. Ich hab Bock. Das ist eine sehr schöne These auch. Ich glaube, da könnte man sehr viel zu machen. Kevin, du kannst das ja mal regeln. Du managst das. Und ihr da draußen, jetzt bitte gebt uns euer Feedback. Das würde mich wirklich mal interessieren, was ihr zu der These sagt. Ob heute ihr auch das Gefühl habt, dass keine Liebe mehr in der Musik ist. Tweet von Sierra Kid, den wir zur These der Woche gemacht haben. Und jetzt kommen wir zu den News der Woche.
Du liest die News, du willst mehr von mir wissen. Meine Fresse in die News. Ich bin nicht in die News, in die Presse.
Wo sind die Newspapers?
Und ich würde sagen, Kevin, ich rede hier schon, also Wortanteil, so wenn wir bei einer, also stell dir mal vor, wir beide würden uns für die US-Wahl zum Präsidenten stellen und dann hätten wir so eine Diskussionsrunde, dann wäre mein Redeanteil jetzt auf jeden Fall zu hoch, sodass ich von den Minuten ein bisschen runterkommen müsste. Also hast du jetzt...
Glaubst du, dass dein Mikrofon gemutet werden würde?
Ja, ich hätte auf jeden Fall, bei mir wäre der Counter, würden halt mehr Minuten stehen im Moment als bei dir, deswegen musst du jetzt mal loslegen. Du fängst mit deiner News an. Was hast du zu erzählen?
Ich habe eine auf den ersten Blick recht lapidare, aber meiner Meinung nach sehr skurrile News irgendwie, weil da viele Ungewissheiten mit drin sind. Es ist fast 2 Jahre her. Im Februar 2019 hat nämlich DJ Tomic angekündigt, dass er einen Track in der Hinterhand habe, auf dem Drake und Tiger gefeatured seien. Was dann direkt schon mal für ein bisschen Erstaunen gesorgt hat und so, oh krass, Tomic wieder zurück mit den krassen Kombos sozusagen. Er war ja sehr bekannt Anfang der 2000er dafür, deutsche Rapper und Urgesteine der US-Rap-Szene miteinander zu vereinen und irgendwie ikonische Hits zu schaffen. So, ich weiß noch, als ich war auf jeden Fall auch, ich habe einige Maxi-CDs von ihm in meinem Kinderzimmer stehen. Nummer eins, ja genau. Gangster Will, Jump, wie heißt der eine? 1-2-3 heißt der auch so. Rhymes Galore. Also ich habe da, das war schon krass. Der hat schon für mich sehr viele Jahre meiner Kindheit und Jugend geprägt, so im Musikfernsehen, als ich nichts anderes gemacht habe, als auf Get the Clip darauf hinzufiebern, dass der nächste Song hoffentlich ein Deutschrap-Song ist. Und hat das jetzt quasi wieder gemacht, nachdem er irgendwie jahrelang nicht so wirklich musikalisch in Erscheinung getreten ist, war mal im Dschungelcamp und so, aber ansonsten hat man da nicht so viel von ihm mitbekommen tatsächlich. Zumindest nichts, was so über den Rap-Tellerrand hinaus bekannt war. Hat dann im Februar 2019, wie gesagt, angekündigt, dass ein Track namens Text You Back mit Drake und Tiger erscheinen soll. Auf die Frage, wie das zusammengekommen ist, so hat er gesagt, dass er den beiden Artists ein Beat geschickt hat und er eigentlich nur eine Hook haben wollte, die den Beat aber so cool fanden, dass sie gleich einen kompletten Song gemacht haben. Er wollte auch ein Video dazu drehen, dann wurde der Track immer mal wieder verschoben. Ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten so ein bisschen Austausch mit ihm, so er wollte auch gerne im Interview darüber sprechen. Hat den Song immer mal wieder angesprochen, ohne dass er jemals erschienen ist. Er hat nochmal in der Juice darüber gesprochen, dass er den auch schon im Club spielt, dass er gut ankäme. Und ich glaube, es gab so 5-6 Ankündigungen, dass der Song verschoben werden sollte, alles im letzten Jahr. Dann wurde es super still. Jetzt im Oktober ist sein Buch erschienen, so eine Biografie. Und plötzlich, jetzt am Freitag, auf einmal war der Song da. DJ Tomic featuring Drake und Tiger, Text You Back, ist allerdings nach ein paar Stunden wieder offline gewesen. Das ist jetzt irgendwie komisch, es passt so ein bisschen ins Bild, ankündigen, verschieben, Song ist da, plack, zack, wieder weg. Ich glaube, also ich habe auch nicht mitbekommen, dass er nochmal angekündigt worden ist für dieses Wochenende, aber das kann auch sein, dass ich da einfach was übersehen habe. Auf jeden Fall war er auf einmal weg, ein paar Stunden später. Auf Twitter ist direkt ging so los, so, jetzt war er endlich da, der Track, und jetzt ist er schon wieder weg. Ich habe den Song gehört, ich weiß nicht, hast du ihn gehört in der Zwischenzeit? Also die paar Stunden, wo er online war?
Ja, ich habe einmal reingehört. Aber auch nicht wirklich, nur einmal kurz, weil mir die Information an sich so weird gewirkt hat, um mal kurz zu hören, worum es geht und die Stimmen quasi mir anzuhören, weil das war ja auch noch eine Diskussionsgrundlage.
Genau, es gibt nämlich die Diskussion, dass ich Drake nicht so wirklich anhöre wie Drake. Und ich kann das schon nachvollziehen, weil es klingt auf jeden Fall nicht wie der 2020 oder 2019 Drake, sondern eher so wie der vielleicht so 2012 Drake in meinen Laienohren, aber kann da nicht so viel zu sagen. Wir haben aber bei Tomic nachgefragt, was denn mit dem Song passiert ist auf einmal. Und er hat uns geschrieben, dass es von der Plattenfirma geschoben werden musste, also die Veröffentlichung des Songs, und erst nochmal freigegeben muss, weil die Managements von den Künstlern das Veröffentlichungsdatum bestätigen müssen. Vor allem müssten sie die Plattform bestätigen, auf denen es veröffentlicht wird. Und deswegen ist er da gerade in der Kommunikation und versucht das alles zu klären, freut sich aber, dass seine Tagebuch-Promo so gut funktioniert hat, dass er so bei Amazon zum Beispiel in 3 Kategorien auf der 1 war und hat uns nochmal 3 Bücher zur Verlosung angeboten. Ansonsten hat er gesagt, dass auch das neue Drake-Album, Certified Lover Boy, das Drake jetzt am Wochenende angekündigt hat, ein bisschen der Grund dafür war, weil in der Zeit der Ankündigung keine Features erscheinen sollen. Das Album erscheint im Januar, vielleicht kommt der Track dann davor oder danach raus, das ist gerade alles in der Schwebe. Wir haben auch nochmal zu diesen Gerüchten nachgefragt, ob man da irgendwie weil auf Twitter darüber gerätselt wurde, ob es nun Drake sei oder nicht, haben wir auch nachgefragt, hat er gesagt, das ist Drake und die Hintergrundgeschichte dazu gäbe es in seinem Buch, das wir noch nicht gelesen haben. So viel dazu. Vielleicht können wir dann nächste Woche mehr zu sagen, wenn wir da mal nachgelesen haben oder so. Aber alles in allem finde ich das einfach eine verrückte Geschichte. Ein Hin und Her.
Ich weiß auch gar nicht genau, was ich noch dazu sagen soll, ehrlicherweise. Ist das jetzt der Song? Ist er das nicht? Kommt er jetzt nicht? Was man da gehört hat, klang nicht nach Drake, aber es ist Drake. Tomek wiederum ist ein Typ, den du, gerade wenn man ihn lange kennt, halt sehr viel zutrauen sollte. Auch was die Connections angeht, egal wie lange er vielleicht jetzt schon draußen ist oder nicht mehr in vorderster Front gerade Hits produziert hat. Deswegen ist alles noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. So. Und trotzdem bleibt die Vorstellung, dass es absurd wäre, wenn man sich vorstellt, es gibt einen DJ Tomek Song featuring Drake, der dann ja nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auch weltweit funktionieren sollte. Und dann im Rahmen einer Promo zu einem Buch von DJ Tomek über die ganze Wahrheit seines Lebens.
Ja, das ist auch das, was für mich so ein bisschen das gibt dem so ein Geschmäckle, dass das mit so einer Buchpromo verbunden ist. Ansonsten finde ich das einfach nur interessant in dem Sinne, was das jetzt so für Hintergründe hat, warum der Song offline genommen wird, warum das so lange dauert und so. Also das ist dann ja Musikindustrie-Kram, schlichtweg. Aber das Einzige, was es für mich so ein Geschmäckle gibt, ist so, Star verschwindet wieder und dieses Buch wird aber im Rahmen dessen beworben. Aber ansonsten kann ich da nicht so viel zu sagen.
Lassen wir uns mal überraschen. Also, ja. Also vielen Dank auch nochmal an Tomek, wenn du das hier auch hörst, dafür, dass du so kurzfristig nochmal uns Statements gegeben hast, auch wenn es trotzdem alles immer noch recht unübersichtlich wirkt und auch noch sehr viel Chaos ist auch immer wieder so darauf hingewiesen, dass es sehr viele Positionen in der Kommunikation gibt, die so ein bisschen Einfluss darauf haben, was wie wo kommuniziert wird, was wo veröffentlicht wird, was auch logisch ist, wenn so ein Name wie Drake in dem Zusammenhang ist. Aber wenn du die Twitter-Kommentare liest, klingt es das so, dass keiner ihm ernsthaft glaubt, dass DJ Tomek und Drake zusammen auf einem Song sind. Deswegen wird es spannend zu sehen, ob es dann doch irgendwann eine Veröffentlichung gibt, eventuell sogar mit Drake im Video. Stell dir das mal vor.
Das wäre krass.
Sind Dinge, die man sich schwer vorstellen kann, auf jeden Fall, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich lasse mich überraschen und bin da sehr offen. Ebenso schwer vorstellen konnte ich mir die Dinge, die in den USA rund um die Wahl jetzt quasi nochmal aufgeschlagen sind. Und das ist so ein bisschen meine News der Woche. Aber im Prinzip, Kevin, ist es eine offene Diskussionsrunde. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was passiert ist. Also de facto ist nächste Woche Wahl. Deswegen haben wir uns für diese Woche überlegt, dass wir noch einmal ganz kurz versuchen, so ein paar Punkte mitzunehmen, die jetzt vor kurzem passiert sind, die dieses Absurde rund um diese Wahl darstellen. Denn das ist jetzt vielleicht die kleine persönliche Note von mir. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vor 4 Jahren eine Wahl gegen Hillary Clinton war, die Trump zum Sieger geführt hat. Und dieses Jahr fühlt es sich so an, als ob es einfach nur eine Wahl gegen Donald Trump ist. Weil auf der demokratischen Seite jetzt auch nicht mit einem Kandidaten geworben wird, der jetzt die größte Zukunft und die größte Zukunftsvision darstellt, sondern es schon eher wirklich um einen Kampf geht, der nur um die Persönlichkeiten geht. Umso mehr wird es dann absurd, was dann in den Vergangenheit passiert ist, wenn man sich anguckt, dass Kanye West selber Präsident werden wollte, dann also vorher ja noch mit Donald Trump so ein bisschen gekumpelt hat, dann eventuell wirklich nicht noch anmelden wollte, das wiederum dazu geführt hätte, dass er wahrscheinlich Biden eher Stimmen gekostet hätte als Trump, sein Anbändeln mit Donald Trump, aber wiederum damit verargumentiert hat, dass er Opfern der Black Community helfen wollte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Namen, aber er wollte ja Leute befreien, quasi mit seiner Frau zusammen. Also da wieder auch eigentlich eine gute Strategie dahinter gesteckt hat. Und drumherum ist in Amerika nicht zuletzt durch Corona und Arbeitslosenzahlen im hohen zweistelligen Bereich und immer weiter und immer heftiger aufkommenden Protesten gegen Rassendiskriminierung inklusive der Black Lives Matter Bewegung und den Polizeiübergrifflichkeiten, die in diesem Jahr ja nochmal stärker in den Fokus gerückt sind, ist da so ein großer Cocktail entstanden, dass es eigentlich größere Gräben und größeres Ja-Nein, Schwarz-Weiß gibt es eigentlich nicht als Moment, finde ich, habe ich das Gefühl. Das mal ganz kurz als Zusammenfassung. Und dann kommt das, was jetzt passiert ist. Die erste News ist Ice Cube. Der, und so habe ich ihn wahrgenommen, in der Black Lives Matter Zeit, was der lauteste war, der geschrien hat und der so sehr für die Rechte der Schwarzen gekämpft hat und damit natürlich auch, ich glaube, es hat sogar ganz am Anfang auch mal, das war 18 irgendwann auch quasi laut getwittert, dass man Donald Trump verhaften müsste für das, was er macht, hat offensichtlich mit der Wahlkampfmanagerin von Donald Trump kommuniziert, die sich per Twitter öffentlich dafür bedankt hat, dass er jetzt der Administration von Donald Trump helfen möchte, dass den Platinum Plan voranzutreiben, der nichts anderes als die quasi muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich ein bisschen sachlich bleibe bei der ganzen Sache, aber offensichtlich die Rolle von Donald Trump in seinem Handeln für afroamerikanische Amerikaner in den Vordergrund stellen soll. Was insgesamt ja ein sehr schwieriges Thema ist, weil man da streiten sich ja die Geister, ob es jetzt wirklich etwas für die schwarze Community getan hat oder, wie er sagt, mehr als alle anderen Präsidenten zuvor oder auch nicht. Dieses Strategiepapier soll auf der anderen Seite die Verfolgung des Ku Klux Klan wahrnehmen. Sie soll den 19. Juni zum bundesweiten Feiertag machen. Das ist der Tag der Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung aus der Sklaverei. Soll ja aber auch sich die Antifa, was der größte Hohn überhaupt ist, die terroristische Vereinigung Antifa bekämpfen. Und offensichtlich hat Ice Cube wirklich mit der, ich muss kurz ihren Namen raussuchen, Katrina Pearson gesprochen, der republikanischen Wahlkampfmanagerin von Donald Trump. Hat dies dann aber auch wieder revidiert oder quasi das Gefühl, das dabei entstanden ist, dass er quasi jetzt Republikaner ist und Fan von Donald Trump. Er hat zwar schon offensichtlich die Arbeit gelobt, hat dann aber verkündet, dass er sowohl mit den Republikanern als auch mit den Demokraten den Dialog gesucht habe und es ihm vorrangig darum ging, den Contract with Black America, den er vor wenigen Monaten veröffentlicht hat, quasi zu unterstützen. Der Vertrag dient dazu, der gesellschaftlichen Ungleichheit in jeglicher Form zu überwinden, heißt es, und ist damit ja auch ein guter, wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist auch bei ihm so ein bisschen das Problem, denn war er ziemlich laut und hat ziemlich viel gepoltert. Und dann aber auf der anderen Seite mit Donald Trump zu reden, passt halt nicht in dieses Grabenbild, was ich vorhin beschrieben habe. Du stehst entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Und er selber hat halt in vielen Punkten auch da so zu Bezug genommen, dass halt er einen Shitstorm seinesgleichen abbekommen hat aufgrund des paradoxen Verhaltens. Hat sich dann aber klar davon distanziert, dass er Donald Trump unterstützt. Er hat das gesamte politische System als Problem angesehen. Das würde lügen und betrügen. Und es ging ihm im Prinzip schlichtweg um die schwarze Community. Und die können sie sich nicht leisten, in keine Verhandlung mit jemandem zu führen, die an der Macht sind. Was man nachvollziehen kann, was trotzdem das Ganze, also die Diskussion und die Kritik darüber kann man verstehen. Ich glaube, die Intention ist aber eine in die richtige Richtung. Was würdest du sagen, Kevin, bevor ich noch in die zweite News kurz gehe? Es war recht lange.
Da du alles Sachliche perfekt, oder was heißt perfekt, aber das müssen andere beurteilen, aber auf jeden Fall sehr gut in meinen Augen zusammengefasst hast, gehe ich jetzt einfach mal auf den Schluss ein und sage, die Intention ist selbstverständlich gut, zu sagen, egal wer in der Macht ist, ich möchte mit ihm darüber sprechen, unsere Situation zu verbessern. Ich weiß nicht, ob damit aber irgendwie Naivität einhergeht, so Blauäugigkeit, oder ob man sich dessen komplett bewusst ist, denn wenn man sich Donald Trump anguckt, seine Historie anguckt und ansieht, wie er zu Gruppen wie White Supremacist oder dem Ku Klux Klan auch steht. Es gibt zum Beispiel das Zitat, there are fine people on both sides. Very fine people on both sides. Dann muss man sich die Frage stellen, ist das alles nur eine Hülle, ein Gewand, dieser Plan? Ist es dafür da, um mehr Wählerstimmen zu erzeugen, weil man sich dessen komplett bewusst ist, dass man absolut nicht für schwarze Menschen oder für POCs in den USA einsteht und dementsprechend auch keine Wählerstimmen von diesen Leuten bekommt? Jetzt ist nochmal eine wichtige Wahl, wie du schon gesagt hast, es ist eine Wahl gegen Donald Trump. Also muss er irgendwie dafür sorgen, dass von diesen Leuten, die per se gegen Donald Trump und gar nicht mal so sehr für Biden, sondern einfach nur gegen Donald Trump sind, muss er versuchen, irgendwie da nochmal Leute von abzuschöpfen. So, und das jetzt so konkret und aggressiv zu machen, eben auch mit großen Identifikationsfiguren wie eben Ice Cube, ist natürlich auch ein möglicher Schlüssel zum Erfolg, um sowas hinzubekommen.
Das ist nämlich das Problem. Und ich glaube, das ist auch wieder etwas, wo sich gerade auch, also in jedem Land, aber vor allen Dingen auch Kulturpersönlichkeiten des öffentlichen Lebens immer darüber bewusst sein müssen, welchen Impact sie haben. Und in den USA haben wir zum Beispiel, was Rap angeht, mit Jay-Z jemanden, der es in meinen Augen auf eine sehr, sehr gute, sehr, sehr richtige Art und Weise macht, voll die Black Community in den Vordergrund stellt und damit auch dort überall versucht, den Finger in die Wunde zu legen bei den Themen, die er sieht, ohne sich quasi ins Oval Office zu setzen und eine Kappe zu tragen, was dann wiederum jemand anders gemacht hat, der offensichtlich aber aufgrund seiner eigenen Profilneurose ja selber ein größeres Problem mit sich hat, als mit der Gesellschaft, in der er lebt, für die er kämpfen sollte. Wir dann auf der dritten Seite jemanden haben, der offensichtlich sehr laut ist und das auch schon sein ganzes Leben gewesen ist und damit, glaube ich, auch die Grundhaltung eines Ice Cubes eigentlich nicht zur Diskussion stehen sollte, sondern hier in diesem Fall vielleicht dann nur der Weg, den er gegangen ist, kritisiert werden darf, und selbst der ist noch wieder gesellschaftlich eigentlich nachvollziehbar, weil ich auch noch mit dem naiven Gefühl durch die Gegend laufe, dass man einfach miteinander reden sollte, auch wenn ich selber schon am eigenen Leib gespürt habe, dass es Quatsch ist, in bestimmten Punkten auf politischer Ebene mit Leuten reden zu wollen, mit denen man nicht reden muss. Und das würde ich hier eher auch sagen. Trotzdem verstehe ich seine Intention. Aber er sieht das große Ganze. Auch ihm geht es um etwas Großes. Und das macht den anderen Kollegen, um den es hier geht, zu einem, und vielleicht willst du das kurz zusammenfassen, damit es nicht ein Monolog wird, zu einem ziemlich bescheuerten Vollidioten in meinen Augen. So, 50 Cent.
Ja. Das kann man nämlich wirklich, glaube ich, sehr kurz herunterbrechen, ja. was den jungen Mann an Joe Biden stört. Biden hat eine mögliche Steuererhöhung angekündigt, die für AmerikanerInnen vorgesehen ist, die ein Jahreseinkommen von mehr als $400,000 in Kalifornien und New York haben. Die sollen nämlich bis zu 62% davon abgeben. Da sagt 50 Cent, hä? Nein, auf gar keinen Fall. Und hat direkt auf Twitter dazu aufgerufen, für Trump zu stimmen, weil er hat keinen Bock, 20 Cent zu sein und möchte einfach nichts abgeben. So. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel 50 Cent verdient momentan. Das war ja auch immer mal wieder öffentliches Thema, ob er jetzt gerade in den roten Zahlen sei oder doch sehr gut in den schwarzen. Es gibt da ja auch immer mal wieder sehr skurrile Nachrichten zu, auch in der kompletten letzten Dekade. Also, dass er irgendwann mal Vitamin Water gekauft hat, wo ich auch nicht weiß, ob das jetzt so ein großer Erfolg war. Dann hat er irgendwann mal sich daran erinnert, dass er noch auf einem Haufen Bitcoins rumsitzt, weil er mal irgendwann was gegen Bitcoins eingetauscht hat, die aber jetzt mega viel wert sind. Und auf einmal war er doch nicht mehr pleite und keine Ahnung. Es ist sehr wirr und 50 Cent ist ja auch einer der größten Trolle, die es im Internet so gibt. Diese Trump-Werbeshow momentan wirkt aber sehr ehrlich. Ehrlich im Sinne von, es ist so stumpf, was er da so rausposaunt. Ich möchte kein Geld abgeben, ich wähle Trump. Mir egal, was ihr alle dazu sagt. Da hat sich dann sogar noch seine Ex-Freundin eingeschaltet und hat auf Twitter kommentiert, die selbst in der Öffentlichkeit steht als Comedian und TV-Moderatorin, sagt, dass sie sehr enttäuscht von ihm sei und hat ihm sogar angeboten, die Steuern zu zahlen, die er sparen möchte, damit er zur Vernunft kommt. Und und seine Fans haben jetzt auch nicht gerade erfreulich darauf reagiert, dass er jetzt öffentlich Trump supportet, aber aus purem Egoismus.
Es gibt einen Tweet, den ich ganz interessant fand, von, ich glaube, es war ein Journalist, den kannte ich vorher nicht. David Lyritt heißt er. Der hat getwittert, 50 Cent can go fuck himself for choosing his personal wealth over the wealth of the nation. what a selfish piece of shit. Und ich würde sagen, das bringt das so ein kleines bisschen auf den Punkt, gerade wenn ich vorhin von der Verantwortung der Persönlichkeiten gesprochen habe. Und bei einer Wahl, die im Moment größere Gräben macht als irgendetwas anderes, geht es in meinen Augen nicht darum, das persönliche Wohl in den Vordergrund zu stellen, sondern das gemeinschaftliche. Und genau das hat er nicht gemacht. Was wiederum dann aber offensichtlich P. Diddy wiederum versucht. Der, was ich auch interessant finde, in eine Our Black Party-Partei gründen möchte. Oberste Priorität sei es, the Trump muss weg, schrieb Diddy auf Twitter. Man dürfte den Linken in diesem langen Lauf zu versuchen, uns zu entzweien. Und dann will er diese Party gründen, die schon Herausforderer Joe Biden unterstützen will, aber dann eindeutig mahnende Worte auch geäußert hat. Wir müssen ihn dazu bringen, zur Rechenschaft zu ziehen. Aus Schwarze sind wir nicht einmal Thema in dieser Debatte gewesen. Was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ich habe jetzt nicht alle Debatten gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da wieder zu wenig Fokus auf etwas ist, was ein gesellschaftliches Gesamtproblem in den USA ist und das deshalb umso wichtiger ist, dass sich Persönlichkeiten dazu äußern. Und die gibt es in der Politik, die gibt es in der Filmindustrie, die gibt es aber auch im Rap. Und da ist dann wiederum der Punkt, den Diddy hier anbringt, sicherlich besser, der offensichtlich kein Problem damit hat, 62% Steuern zu zahlen. Was bei ihm vielleicht auch, also ich meine, der einfachste Weg für jemanden wie 50 Cent wäre ja auch, seinen Hauptwohnsitz nach Florida zu verlegen, wie es eh die meisten machen. Dann wäre das Steuerproblem schon erledigt und dann müsste man nicht seinen halbe Million Followern erzählen, dass sie Donald Trump wählen sollen.
Ja, ich bin mir auch sicher, dass 50 Cent nicht nur eine Residenz hat, in der er es sich gemütlich machen kann, vielleicht einfach mal zum Bezirksamt gehen und sagen, wir würde gerne Erst- und Zweitwohnsitz tauschen.
Ja, genau. Alles ziemlich dämlich, aber so oder so, Leute, wenn ihr im Besitz der amerikanischen Staatsbürgerschaft seid und es noch nicht gemacht habt, geht wählen. Das ist die, und das ist, glaube ich, das, wofür sich viele einig sind. Wahrscheinlich die wichtigste Wahl wahrscheinlich der Nachkriegszeit, weil das ein Einfluss auf nicht nur dieses Land, sondern damit auf die gesamte Welt haben kann. Ich bin gespannt, wie es passiert. Wenn wir nächste Woche die Folge ausstrahlen, ist die Wahl schon durch. Produzieren tun wir vor der Wahl. Deswegen werden wir wahrscheinlich erst in 2 Wochen wissen, was los ist. Wir lassen uns überraschen, was noch drumherum im Rap passiert. Wer auf der Wahlparty auftritt, ob 50 Cent die Nationalhymne singt. Wir werden das alles erfahren. ich würde sagen, wir gehen aber, da wir auch schon gut in der Zeit sind heute, gehen wir jetzt zu den Hausaufgaben oder den Songs
Releases.
Der Woche. Releases. Oh, habe ich ganz vergessen. Dann gehen wir jetzt zu den Releases.
Voller Tatendrang und plane das Release.
Ich warte das Release.
Bro, ich hab kurz das Release geplant.
Bei mir läuft so sehr, das nächste Release wird R&B.
Kann aber eine schnelle Nummer werden, ne? Ich kann dir von meiner Seite eigentlich nur ganz kurz erzählen. Ich hab, diesmal war es zum Beispiel, es war auch die Thank Backspin Friday Playlist, aber es war vorhin auch eine E-Mail, die ich gekriegt habe, weil das Album von Nas ist schon ein bisschen länger draußen. Und trotzdem, und die Nummer kannte ich, trotzdem ist also King's Disease, das Album ist im August gekommen, trotzdem ist diese Nummer jetzt mit Video gekommen. Sie heißt Replace Me und ist Nas featuring Big Sean und Don Toliver. Und das war schon, also ich muss sagen, das Nas-Album, da spreche ich, ja, ne, als Ü30 und mit Nas groß geworden und schon 150 Nas-Alben hinter mich gebracht. Aus Erfahrung ist ein richtig gutes Album. Es macht richtig Spaß, dem gealterten Nas dabei zuzugucken, wie er seinen Scheiß macht und wie er den vor allen Dingen auch zeitgemäß macht, inklusive der Feature-Gäste, die er mit reingeholt hat. Das ist alles sehr, sehr smart, sehr, sehr gut und es bringt Nas in eine sehr gute Position. Und dieser Song ist einfach, jetzt Anni ist in der Redaktion ja noch im Hintergrund mit dabei, ich würde sagen, sehr guter R&B-Einfluss in diesem Song. Hab unheimlich viel Freude an dieser Nummer. Deswegen war Replace Me vom Nas-Album mein Song der Woche. Produziert übrigens von Hayes Banager. Jetzt muss ich kurz, Eric Choice und Hitboy. Nur das als Info.
Ja, ohne Flachs, ich habe diese E-Mail auch bekommen und wollte schon in unsere Gruppe reinschreiben, dass das doch bestimmt dein Song der Woche wird. Und dann war die Nachricht schon da.
Ja, genau. Aber das, ich fühle es einfach. Ist das so, da komme ich auch nicht aus meiner Haut raus.
Das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Album ist, das Nas statt Nasir hätte machen sollen.
Ah, Nasir war auch schon nicht schlecht. Davor hat er viele Jahre verkackt. Aber das ist jetzt, also das ist wie guter Wein. Der hat sich besonnen und der macht jetzt einfach richtig gute Sachen. Ich habe auch das Gefühl, weil da so ein bisschen abgeschüttelt wird, dem Druck eines, du bist jetzt, alle gucken drauf und du musst delivern, sondern du bist jetzt halt einfach Nas.
Mhm.
Du bist einfach Legend, aber du bist auch alt genug. Du weißt jetzt, dass du nicht mehr. Mach mal deinen Scheiß gut. Und so fühlt sich das an, was er dann Mucke macht.
So ein bisschen vom Druck abschütteln und einfach mal die Mucke machen. Ja, ja. Weil er muss es ja wirklich niemandem mehr beweisen. So, ne? Nee.
Und das so ist halt was
Try hard, das ist halt ja, genau. Nicht so geil.
Und was der Jay-Z vor ein paar Jahren auch schon eigentlich hingekriegt hat und vor allem auch mit dem letzten Album 444 irgendwie gut gemacht hat, hat Nas jetzt auch geschafft. Deswegen war ich sehr glücklich darüber. Deswegen doch länger geredet drüber. Aber geiler Song. Ich liebe ihn. Hört ihn euch an.
Ich habe passenderweise vor ein paar Tagen eine Nachricht bekommen auf Insta, dass wir mal wieder längere Folgen machen sollen. Er habe sonst nichts zu tun in seinem Leben. Deswegen, hier, bitteschön, schöne das Grüße. Ist für dich. Mein Song der Woche kommt von Tua. Hört auf den Namen Sayonara. Und ist einfach eine Single, die rausgekommen ist, ohne Projekt. Zumindest kann ich noch nicht sagen, ob sie Teil irgendeines Projektes sein soll. Gefällt mir ganz gut, dass Tua jetzt ab und zu mal random einfach eine Single veröffentlicht. Gerade Tua, der ja immer dafür stand, Ewigkeiten an seinen Songs und Alben zu feilen und zu feilen und zu feilen, bis es perfekt ist oder bis die Plattenfirma sagt, es muss jetzt raus, wir müssen dich quasi mit allen Vieren oder auf allen Vieren aus dem Studio zerren, damit du es endlich abgibst. Und jetzt macht er scheinbar einfach Mucke und veröffentlicht sie. Ich glaube, das tut seinem Schaffen ganz gut. Ich habe zumindest den Eindruck, weil die Qualität der Musik nimmt einfach nicht ab. Ein Tour-genormtes Brett, würde ich mal behaupten. So wie man ihn kennt und liebt, ich zumindest. Und er selbst schreibt dazu: Ich freue mich, euch ein neues Liedlein spenden zu können. Es heißt Sayonara. Ich war verabredet mit ihr in dieser Bar in Japantown. Aber dann kam alles irgendwie anders. Ein Lied wie ein Song, der dich reinzieht und mit Sake abfüllt, bis du nicht mehr weißt, wie du heißt und was überhaupt wahr ist und was nicht. Das Foto fürs Cover habe ich auf meinem Handy gefunden. Keine Ahnung, wie es entstanden ist, aber offenbar auf .wav-Tour, in Klammern, das war noch Zeiten, in Wien an einem Classic-Abend. Das fand ich sehr passend. Japantown könnte ein Stadtteil sein, zum Beispiel in Düsseldorf, könnte natürlich auch in Japan gewesen sein. Ich weiß nicht, ob er da mal auf Reisen war. Jedenfalls hatte er wohl ein Date. Dieses Date ist nicht erschienen und er hat sich stattdessen mit Sake abgefüllt. Das hat er in Liedform gepresst. Er könnte sich auch auf so ein US-Filmdrama könnte anspielen, wo der Plot ähnlich verläuft. Es gibt so einen, ich muss gerade gucken, wie der Film heißt. Das haben hier Annie und Clemens ins Dokument geschrieben.
Ich gucke mir gerade nebenbei übrigens das Cover an und frage mich, also ich habe mich eben allen Ernstes gefragt, wie zur Hölle entsteht so ein Foto? Weil das in sich wie Kunst aussieht, aber das ja offensichtlich im Suff entstanden ist.
Langzeitbelichtung.
Ja, das ist mir schon klar, aber so,
hä? Vergessen, Blitz anzumachen.
Hä? So, naja.
Aber doch, ich
kann mich schon... Dass du da sogar Kunstwerk Fotos versaut, Alter. Das ist geil.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, ich erinnere mich an Jahre, wo ich ähnliche Fotos auf meinem Handy hatte. Da hat man einfach den Blitz nicht angestellt und im Gehen kurz ein Foto gemacht von irgendwas, was man gerade schön fand. Und das hat dann irgendwie überhaupt nicht geklappt.
Der junge Kevin, der künstlerische. Der künstlerisch noch freiere Kevin.
Ja, nee, künstlerisch überhaupt nicht, weil ich habe es nicht als Kunst erkannt.
Genau. Von mir wäre sowas auch direkt gelöscht worden.
Naja. Wie dem auch sei, ich kann es auch abkürzen. Hört euch den Song an. Er ist sehr gut. Wenn euch die Sachen von Tour in der Vergangenheit gefallen haben, dann wird euch auch dieser Song gefallen.
Ja, das kann ich auch auf jeden Fall bestätigen. Ich finde es alles immer ein bisschen, man braucht Zeit und Raum dafür, das ist nichts, was du nebenbei hören kannst, aber... Das
ist dir zu artsy.
Ja, genau, das habe ich auch beim Durchhören gemerkt, also beim ersten Mal, da hat es mich halt nicht gekriegt, aber da habe ich auch auf dem Handy nebenbei so ein bisschen die Playlist durchgezappt und mal geguckt, was mir so gefallen könnte und da hat es einen schwierigen Einstieg.
Aber bei unserem letzten Album des Monats zu Tour, also zu seinem selbstbetitelten Album Tour, da, wenn ich mich recht erinnere, haben wir ihm allesamt eine 10 von 10 gegeben.
Weil der einfach, wenn du dich drauf einlässt, überragende Scheiße baut.
Ja, deswegen hört euch das gerne an, wenn ihr Nico schwärmen hören wollt über Tour.
Ja, genau. Schöne Folge, kann ich auch noch empfehlen. Sehr stimmt, habe ich groß rumgeschwärmt. Komm, Zielgerade. Hausaufgaben.
Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laut. Hausaufgaben. Meine Hausaufgaben.
haben muss und irgendwelche deutschen Spasten machen.
Ich würde gerne mal wissen, weil du vorhin von Ohrwürmern gesprochen hast, ob du von meiner Hausaufgabe für dich einen Ohrwurm hattest oder ob du nur genervt warst.
Weder noch.
Ah, okay.
Meine Hausaufgabe war Delta Funky Homo Sapien mit dem Song Mr. Dobelina, wo man sich jetzt erstmal fragt, so, was war das denn gerade, was hast du mir gerade gesagt? So, das, das muss man, glaube ich, geschrieben sehen, um zu wissen, wovon ich hier rede. Aber ja, große Ice Cube heute. Also der Song ist mit von ihm unter anderem produziert, neben ihm von Boogeyman und Delta Funke Homo Sapien selbst. Ist ein Song, der am 22. Oktober 1991 herausgekommen ist. Da war ich zarte 3 Wochen alt. Und
Yeah.
Hat Platz 48 der Billboard-Charts erreicht, der Billboard-Hip-Hop-Charts, wichtiger Unterschied, und war die erfolgreichste Single auf seinem ersten Album I Wish My Brother George Was Here. Und ist schon recht funky, im besten Hip-Hop-Sinne, würde ich behaupten, ne? Weil es ist sehr, sehr treibend, auf jeden Fall. Vielleicht auch hat so ein paar Elemente, die man später vielleicht sogar ein bisschen als Trip-Hop bezeichnen würde. Mir hat das vorhin beim Aufstehen ganz gut geholfen, weil es eben so treibend ist. Wer genau Mr. Dobelina, beziehungsweise genauer gesagt Mr. Bob Dobelina ist, wird man wahrscheinlich nie erfahren. Der Refrain, wo das immer wieder so wiederholt wird, Mr. Dobelina, Mr. Bob Dobelina, das ist wie so eine Durchsage, liegt daran, dass das ein Sample von der Band The Monkees ist, die auf diesen Namen Mr. Bob Dobelina gekommen sein sollen, weil sie am Flughafen immer wieder so eine Durchsage mit diesem Namen gehört haben. Und das wurde dann gesampelt.
Das Ding ist halt ein ganz mieser Ohrwurm aus der damaligen Zeit. Entweder du hast es geliebt oder du hast es gehasst. Und damals war es cool, mittlerweile kann ich selber nicht mehr hören. Das nervt mich. Aber der Beat ist geil.
Der Beat ist wirklich geil. So, Video ist auch geil. Ist jetzt nichts, was, glaube ich, bei mir auf Heavy Rotation läuft, weil irgendwann würde es mich auch nerven. Ist auch Quatsch.
Ja, ja, ernsthaft, und, ist so alt, Alter. Das sollst du dich nicht mit beschäftigen. Das Ding wird 30 Jahre alt nächstes Jahr.
Ja.
Aber ich finde, es gehört zu den Nummern, die man auf jeden Fall aus der Zeit so, weißt du, wenn du da so sozialisiert wurdest mit Hip-Hop, dann gehört das zu den Nummern, die so auf diesen imaginären Tapes, die irgendwo rumfliegen oder Minidiscs, da muss das eigentlich mit dabei sein. Das ist diese Nummer. So.
Und besser Fun-Fact zum Schluss, Delta Funky Homo Sapien, guck mal, mittlerweile fließt einfach aus mir raus der Name, ist der Cousin. Der Cousin von Ice Cube.
Ja, ich habe übrigens früher mal gedacht, der Funky Homo Sapiens wäre eine Gruppe, aber es war nur einer. Mein Fun Fact. Das habe ich dann auch erst nach Jahren gelernt. Meine Hausaufgabe von dir ist auch einer. Und einer, der, muss ich auch sagen, so, da gibt es so 2, 3 Punkte, die man dazu erwähnen muss. Der Song hieß Ferris MC zur Erinnerung. Ist vom Audiobiografie-Album 2003 erschienen. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, ob es das Intro, Outro war. Auf jeden Fall, ich glaube, es war der letzte Song auf dem Album. Auf jeden Fall hat das Ganze für mich eine sehr hohe Bedeutung. Denn ich finde, und deswegen ist es eine interessante Hausaufgabe, passt übrigens nicht ins 2005er Modell, nur das am Rande, aber
hatte ich falsch in Erinnerung.
Ja, genau. Aber weil Ferris war von der Persönlichkeit und der Authentizität, glaube ich, zu seiner Zeit viel mehr Straße, viel mehr Gangster, viel mehr Ghetto, als es in die Gesellschaft gepasst hätte. Deswegen war er auch überall in jedem Kosmos, in dem er dabei war, immer so ein bisschen der, also hat die Freaks quasi gegründet mit Immo und so, und war auch in dem ganzen Hamburger Eimsbusch-Umfeld immer so ein bisschen der Freak quasi, Freak, fertig MC. das Image hat gut zu ihm gepasst, weil dahinter offensichtlich eine sehr zerrüttete und sehr kaputte Kindheit und Vergangenheit gestanden hat. Und ich glaube, das ist auch bis heute etwas, was so ein bisschen, jetzt ist er ja sehr aktiv wieder, zusammen mit Swiss und die anderen, hat sich ein bisschen mehr dem Punk verschrieben. Was finde ich auch persönlich sehr gut passt zur Persönlichkeit und zum Typen, so wie ich ihn auch über die Jahre mal kennengelernt habe, weil es auch eine gewisse Edginess hat. Und dieser Song damals, den du ausgesucht hast, zur Erinnerung, da musst du gleich mal erzählen, warum du ihn genommen hast. Ich glaube, ist für mich ehrlicherweise fast, also auf jeden Fall Top 3 beste Songs, und da nehme ich dann die Hits mit rein von ihm. Weil beschreibt die Geschichte von zwei Freunden, von der, um die Long Story Short zu machen, Entschuldigung, dass ich Spoiler, der eine dann mit 19 Jahren am Ende stirbt. Und beide offensichtlich ein sehr intensives Leben im sozialen Brennpunkt am Rande der Gesellschaft ohne Perspektive und viel Freude hatten, außer sich selber. Und wenn man das Lied hört und man da nur das Ding heißt Audiobiografie, das Album, dann wird hier auch was Audiobiografisches drin sein, erklärt das noch ein kleines bisschen mehr von der Person Fabrice MC, die man danach gesehen und gehört hat, die vielleicht auch deshalb an sich und an der Industrie ab und zu gescheitert ist, aber ein unheimlich authentischer Dude ist. Und deswegen mochte ich den Song damals sehr gerne, und ich finde es lustig, dass du den gewählt hast, weil eigentlich von meinem Gefühl würde das jetzt nicht so zu dem jungen Kevin passen, der deswegen durch die Gegend läuft, weil er gerne Teresa Orlowski mit seinem Kumpel gucken wollte.
Ja, ich glaube, das ist so eins der besten Beispiele aus meiner persönlichen Erfahrung heraus dafür, dass Rap einem andere Lebensrealitäten aufzeigen kann, wie es
schon gesehen,
kein anderes Genre oder auch zu der damaligen Zeit irgendwie eine TV-Serie oder sonstiges Medium konnte, dass ich in irgendeiner Form konsumiert habe oder konsumieren hätte können. Weil, keine Ahnung, ich war 12, der Song lief auf und ab, weil es war einer der Hits von ihm auf MTV und Viva. Und ich kann mich auch noch an das Video erinnern, das war auch sehr einprägsam und hat diesen Text des Tracks auch sehr gut so verbildlicht. Und ich meine, ich bin so mit 2000 Einwöhnerchen oder so auf einem Dörfchen in Niedersachsen groß geworden, was total schön und behutsam so war, bestimmt auch immer noch ist, aber eben mit sowas, was da geschildert wird, rein gar nichts zu tun hat. Mhm. Und das aber trotzdem aufzusaugen und sich vorzustellen, dass das möglich ist und dass andere Kinder anders aufwachsen und auch so aufwachsen können, wenn gewisse Dinge nicht so der Idealvorstellung entspringen. Das war, glaube ich, sehr prägend, und das hat man natürlich aufgesogen, einfach weil es auch spannend ist. Es ist ja wie ein guter Film, der erzählt wird, nur halt in 3 Minuten irgendwas. Und dementsprechend habe ich das alles aufgesogen und hat, glaube ich, auch ganz krass dazu beigetragen, warum ich dann so auf Rap hängen geblieben bin und mich immer mehr dann auch damit auseinandersetzen wollte, wer sind diese Leute eigentlich, was machen die, woher kommen die und was wollen die mir eigentlich erzählen? Also nicht nur auf den Eminem Pop-Hit sage ich jetzt einfach mal, wie Reese and Shady oder so hängen zu bleiben, sondern auch bei Clean and Out My Closet genau hinzuhören und das dann genauso faszinierend zu finden. So, das war dann die amerikanische Variante sozusagen. Weißt du, das war so, ich wollte dann einfach mehr von denen erfahren, und das haben sie mir direkt in ihren Songs erzählt. Also musste ich hinhören und mich damit auseinandersetzen, und das hat mich fasziniert, glaube ich.
Ja, und ich finde ehrlicherweise, dass dieser Song, habe ich ja schon eingangs gesagt, wahrscheinlich dahingehend einer der besten und stärksten von Travis MC jemals war. Insofern eine schöne Wahl. Ich mag den. Also da hast du mir was mit auf den Weg gegeben, was ich auch damals sehr, sehr gut fand, zu der Zeit, wo es rausgekommen ist schon. Und mich war schön, sich mal wieder daran zu erinnern. Zielgerade. Final. Yes. Hausaufgabe links, Hausaufgabe rechts. Wir haben nämlich schon eine Viertelstunde überzogen. Eigentlich wollen wir immer nur 60 Minuten machen, für die das wissen, damit es konsumierbarer ist. Wenn ihr Bock habt auf ein bisschen länger, schreibt es uns gerne. Aber so oder so sind es heute noch 15 Minuten extra. Und jetzt gibt es noch die Hausaufgabe. Was krieg ich?
Du kriegst einen Song von, jetzt muss ich kurz das Jahr nachgucken, aus dem Jahr 2007. Ist auf ein Album am 2. November 2007 erschienen. Und zwar hört das Album auf den Namen Tod oder Lebendig von Cool Savage, und ich möchte den Track Mona Lisa mit auf den Weg geben.
Oh, das finde ich gut. So langsam kommen wir in Modus. So langsam kriege ich mal Songs, mit denen wir arbeiten können. So. Ich lasse den nebenbei schon mal auf den Uhren laufen hier. Ah, ja.
Ja, das.
Die Drums.
Dicker. Ist, glaube ich, alles von Melbeats produziert. Kann auch sein, dass ich gerade richtig Müll rede, aber das wirst du mir dann nächste Woche sagen.
Ich glaube auch. Ich kann mich noch daran erinnern. Pass mal auf, ich will mal das Tod oder lebendig Intro kurz nochmal hören, weil ich habe dir doch mal erzählt von einem Moment. Da. Nee, warte mal. Tod oder lebendig Intro. Ich muss nochmal ganz kurz reinhören.
Mhm.
Ja.
Wenn ihr sehen könntet, was ich hier gerade sehe.
Du hättest das Intro nehmen sollen, Alter, dann wäre ich durchgedreht. Das Tod oder der Benny Intro. Ich kann mich noch vorher.
Der ist auch iconic, auf jeden Fall.
Wir saßen, erzähl ich nächste Woche alles. Aber wir saßen jetzt kurz. Das ist diese Szene, von der ich schon mal gesprochen habe. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das war, mit Rappern zusammen ihre Alben das erste Mal hören.
Mhm. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, glaube ich.
Tod oder lebendig.
Wegen Disaster, genau.
Tod oder lebendig, habe ich mit Savage gehört. Aber dazu nächste Woche mehr. Meine Hausaufgabe für dich, und ich halte mich so ein bisschen an den Kalender, und was so an Veröffentlichungen kommt, das ist nämlich ganz schön. Wir haben natürlich so einen kleinen internen Kalender, der auch so ein bisschen aufzeigt, welche Alben wann wie wo gekommen sind. Und da gibt es was ganz Spannendes, was du vielleicht gar nicht kennst. Ghostface Killah, sagt dir was, ne?
Klar.
Okay. Album heißt Iron Man, ist von 1996, und der Song heißt Daytona 500. Ganz wichtig, guck dir das Video dazu an.
Mhm.
Und dann reden wir über das. Ich glaube, das wird auch ganz interessant, weil, kennst du den Song?
Ich habe ihn jetzt nicht vor Ohren.
Ja, dann hör ihn dir gleich mal an, weil das ist, ja, reden wir nächste Woche drüber. Ich find's gut. Es ist anders. Und ich würde gerne relativ spontan, das wollte ich euch ja nicht vorher noch erzählen, obwohl machen wir nicht. Machen wir vielleicht nächstes Mal. Obwohl es schade ist. Nee, weil ich glaube, und das ist wieder, die Frage ist, ich glaube, Kopfnicker hat Geburtstag. Das Album der massive Töne. Und ich möchte, glaube ich, mit dir ab nächster Woche so ein bisschen Geburtstage von Alben zumindest noch ein bisschen feiern und zelebrieren. Dass wir vielleicht ein Album der Ausgabe uns immer aussuchen, das gerade Geburtstag gefeiert hat im Umkreis. Das nochmal erwähnt sein sollte. Denn Kopfnicker von massive Töne ist das Hip-Hop-Album.
Ja, da hatten wir auch mal eine Hausaufgabe. Ich hatte da eine Hausaufgabe aus diesem Album vor gar nicht allzu langer Zeit. Das hat mir richtig, also weiß ich noch, dass ich das sehr, sehr gut fand. Vielleicht müssen wir das nicht jede Woche machen, sondern immer mal wieder, weil sonst müssen wir irgendwann zwischendurch so Alben-Geburtstag feiern, die wir gar nicht so geil finden.
Ja, das kann auch passieren.
Aber Savage, hier, Tod oder Lebendig hat auch nächste Woche Jubiläum.
Das hat nächste Woche Jubiläum.
Ja, frisch zur Aufnahme quasi.
Ah, stark, da Tatsache. Ja, ist schön. Didi hat auch bald Geburtstag übrigens.
Müssen wir noch was überlegen, was wir dem Jungen schenken.
Schimmel hat auch Geburtstag. Martin Stieber hat auch bald Geburtstag. Der beste Tag meines Lebens hat auch Geburtstag, Junge. Da hättest du was nehmen können.
Dann müssen wir.
Ach, das ist meine Seite, oder? Nee, warte mal, alt? Alt? Geil, du kannst jetzt schon, du kriegst nächste Woche cool, Savasch, beste Tag meines Lebens, kriegst du Hausaufgabe.
Oh, habe ich richtig viel gehört.
Ja, sehr gut. Sehr schön. Ich finde das ja. Big Pun hat auch Geburtstag. Ey, wir müssen mehr damit machen. Ich freue mich.
Wer alles Geburtstag hat, wir müssen hier in der Backspin-Redaktion, ihr hört es schon, wir müssen jetzt richtig viele Axe 2-in-1 Duschgels kaufen, und dann machen wir so einen kleinen Fünfer, falten wir niedlich, machen wir so einen kleinen Tesafilm, machen wir das so drauf und dann verschicken wir das alles raus. Da freuen sich die Jungs alle.
Ja, genau. Oh Gott.
Für jeden Haier, Mann.
Ja, genau. Sehr, sehr gute Idee. Leute, das war Backspin Stammtisch. War mir eine Freude, Kevin. Danke, Anni, für die redaktionelle Arbeit. Und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Backspin Stammtisch, mit neuen Hausaufgaben und neuen News und neuen Thesen. Bis dann,
ciao,
macht's
Leute.
Gut. Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Ich bin Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.